Guten Tag, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen in Matthäus 9 und zwar fahren wir weiter ab Vers 16. Gerne möchte ich bitten, dass jemand uns vorliest von Vers 16 zunächst bis Vers 34.
Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, und beide bleiben zusammen erhalten. Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und leg deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lärmende Volksmenge sah, sprach er: Geht fort, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand. Und das Mädchen stand auf. Und die Kunde hiervon ging hinaus in jene ganze Gegend. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm 2 Blinde. Die schrien und sprachen: Erbarme dich unser, Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus sprach zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach: Seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen wunderten sich und sprachen: Niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten: Er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen.
Ja, zunächst bis dahin. Damit wir die Linie, die Gedankenlinie vor Augen haben, nochmals. Matthäus 8, der erste Abschnitt, Heilung eines Aussätzigen. Wir haben gesehen, das ist ein messianisches Wunderzeichen. Also nicht ein gewöhnliches Wunderzeichen, sondern ein messianisches Wunderzeichen, von dem man erwartete im Judentum, dass nur der Messias das kann, weil es keine Heilung von Aussätzigen mehr gab in der Bibel, nach Mose bis dahin. Und wir haben gesehen, er musste zum Tempel gehen, wurde dort offiziell geprüft von Priester, Medizinern, die Spezialisten dafür waren, und so wurde dieses Wunder offiziell anerkannt. Das hat dazu geführt, dass es eine Untersuchung geben musste. Und wir haben gesehen, dass Rabbiner aus dem ganzen Land gekommen sind nach Kapernaum, um in einer ersten Phase einfach zuzuhören. Das war diese Prüfung, die wir angeschaut haben in Kapitel 9, Abvers 1. In dieser ersten Prüfungsphase, da haben sie nichts gesagt, nur beobachtet. Aber sie haben was dabei gedacht, das haben wir auch gesehen. Und der Herr Jesus wusste was. Aber dann, haben wir gesehen, kam die zweite Phase, wo sie begannen, Fragen zu stellen, um herauszufinden, ist das wirklich der Messias, dieser Mann, der dieses anerkannte Wunderzeichen, messianische Wunderzeichen gemacht hat. Und wir haben gesehen, als der Herr sich einladen ließ von Matthäus dem Zöllner und zusammen mit Sündern, kam die Frage in Vers 11, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Und der Herr beantwortet die Frage. Dann, Vers 14, kommt wieder eine kritische Frage. Warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und da haben wir letztes Mal gesehen, der Herr Jesus antwortet mit Verweis auf das Hohelied. Der Bräutigam ist da. Der Messias ist der Bräutigam nach dem Hohelied, auf den das Hohelied prophetisch hinweist. Und wenn der Bräutigam da ist, können doch die Freunde des Bräutigams nicht fasten. Aber er sagt, es kommt dann eine andere Zeit, nämlich wenn der Bräutigam weggenommen wird, Vers 15. Da weist also hin, dass es zu einer Verwerfung kommen wird des Messias bei seinem ersten Kommen. Und dann eine schwierige Zeit sollte folgen für seine Nachfolger. Und jetzt haben wir gelesen, dieses Gleichnis, dieser Vergleich. Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleidungsstück. Vers 16, Vers 17, auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche. Beim ersten Blick denkt man, das hat nicht einen direkten Zusammenhang mit dem Vers vorher. Aber wenn wir daran denken, Bräutigam, Hochzeit, Hochzeitskleid und Wein beim Hochzeitsmahl. Also die Gedanken von Kleidungsstück und Wein sind ganz naheliegend im Zusammenhang mit dem Begriff des Bräutigams, der da ist. Und so nimmt der Herr Jesus in Vers 16 das Thema Kleidung auf und Vers 17 das Thema Wein, um zu zeigen, mit dem Kommen des Messias kommt eine völlig neue Ordnung. Und die ist so anders als das, was die Rabbiner in Verbindung mit der Tora aufgebaut haben. Dieses rabbinische Judentum ist ganz etwas anderes als das, was der Messias jetzt bringt. Und das kann man nicht miteinander verknüpfen. Sonst gibt es eine Katastrophe. Eben. Niemand setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleidungsstück. Die Elbefelder CSV Hückeswagen hat hier eine Fußnote bei neu und da wird erklärt, oder ungewalktem, das heißt nicht vorbehandeltem Tuch. Das heißt also, ein Stoff, der eben erst noch geformt werden müsste, der also ziemlich hart ist, der noch nicht gewalkt und vorbehandelt ist, der ist ganz anders als der Stoff von einem alten Kleid, der so richtig oft zusammengefaltet war und weich ist. Und da entsteht ein Problem, wenn man ein solches unflexibles Tuchstück drauf näht, dann gibt es eben da nicht nach, während es da nachgibt, und sehr schnell kommt es zu einem Riss. Einfach um zu zeigen, aus dem Alltag, das sind zwei so verschiedene Dinge, die kann man nicht miteinander verbinden, da gibt es automatisch einen Bruch. Und mit dem Wein genau gleich. Diese Schläuche sind natürlich Schläuche aus Ziegenfell, wobei die Die glatte Seite ist außen, die andere nach innen. Und ein alter Schlauch, der ist also schon so weit ausgedehnt worden, dass eben mehr nicht mehr geht. Und jetzt kommt neuer Wein hinein, das ist Traubensaft. Und der gärt und es gibt eine Ausdehnung, alte Schläuche platzen dann. Man muss neuen Wein in neue Schläuche tun, wo eine Ausdehnung möglich ist. Also auch das zeigt wieder, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das rabbinische Judentum und das, was der Messias Jesus jetzt bringt, das geht nicht zusammen. Das gibt automatisch einen Bruch. Und dieser Bruch wird eben schon klar. Die sagen, die Pharisäer fasten oft, deine Jünger sind ganz anders. Und der Herr macht klar, und die sind noch in weiteren Hinsichten ganz anders. Weil das, was der Herr Jesus brachte, ganz, ganz anders ist. Und dazu können wir einen wichtigen Vers aufschlagen, wichtig in dem Zusammenhang. Alle Verse in der Bibel sind wichtig. Aber ganz wichtig in dem Zusammenhang, Galater 6. Darf ich bitten, dass jemand hier Vers 2 vorliest.
Von denen aber, die in Ansehen standen, Entschuldigung, ich war 2 Vers 6, 6 Vers 2, einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus.
Danke. Im Galaterbrief geht es ja um das Problem, dass die galatischen Gläubigen, das waren Nichtjuden, die zum Glauben an den Messias Jesus gekommen waren. Die wurden besucht von Irrlehrern, die sagten, das ist schön, dass ihr jetzt eben an die Bibel glaubt, das Alte Testament glaubt, aber das ist zu wenig. Ihr müsst eigentlich ins Judentum übertreten. Und ihr müsst die jüdischen Feste feiern, ihr müsst euch beschneiden lassen und so weiter. Mit anderen Worten, ihr solltet Proselyten werden. Erst dann wird man richtig gerettet. Und der Galaterbrief ist ein ganz scharfer Brief, der zeigt, das ist Gesetzlichkeit. Wenn man die Gläubigen aus den Heiden, die gar nie unter das Gesetz vom Sinai gestellt worden waren, wie Israel, damals, 2. Mose 19, nach dem Auszug aus Ägypten, wenn man diese Nichtjuden, die an den Herrn Jesus glauben, als Erlöser, unter das Gesetz vom Sinai bringt, das geht überhaupt nicht. Und der Galaterbrief zeigt das mit einer gewaltigen Schärfe. Das ist Gesetzlichkeit und das geht gar nicht. Sehr aktuell, weil heute ganz viele Bewegungen da sind, weltweit und sehr präsent im Internet. Und die verführen Massen von Christen und wollen sie ins Judentum hineinführen. Und der Galaterbrief sagt, nein, das geht überhaupt nicht. Aber diese Ablehnung, dass die Gläubigen aus den Heidenvölkern nicht ins Judentum hineingeführt werden dürfen, bedeutet nicht, dass die einfach gesetzlos leben sollen. Eben ohne Gesetz. Sondern Galater 6, Vers 2 sagt, eine trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Ausgerechnet in diesem Brief, der gegen Gesetzlichkeit geht, wird über das Gesetz gesprochen. Aber es ist das Gesetz des Christus. Und das ist ein Ausdruck, den man kennt aus der rabbinischen Literatur. In dem Midrash Kohelet, Midrash bedeutet Kommentar, Kohelet Buch Prediger. Das ist ein mittelalterlicher rabbinischer Kommentar über das Buch Prediger. Und dort wird gesagt, die Tora, das Gesetz, Mose, ja, die Tora, die wir in der heutigen Zeit lernen, kann nicht verglichen werden mit der Tora des Messias, wenn er kommt. Und Tora des Messias, auf Hebräisch, Torato, Shel Mashiach, wenn man das auf Griechisch übersetzt, gibt es genau diesen Ausdruck, das Gesetz des Christus. Nicht wahr? Weil Christus ist ja griechisch für Messias, Mashiach. Das ist genau dieser Ausdruck, das Gesetz des Christus. Und das war im Judentum erwartet worden. Wenn der Messias kommt, bringt er eine neue Tora. Das heißt, es wird nicht einfach so weitergehen wie bisher, sondern er wird neue Gebote bringen. Und genau diese Gebote finden wir im Neuen Testament. Und die gelten. Und es ist nicht so, dass also die Christen, die Gemeinde heute unter dem Gesetz vom Sinai stehen würde. Aber die Gemeinde ist nach Gottes Gedanken nicht eine gesetzlose Gemeinde. Sie hat das Gesetz des Christus. Und das sind Gebote, die noch viel höher angesetzt sind als die Gebote der Tora. Weil die Tora wurde gegeben für ein Volk, zu dem man grundsätzlich gehörte durch Geburt. Israelit ist man durch Geburt und mit der Beschneidung, bei den Jungs, bei den Mädchen nicht, wird das noch mit der Beschneidung bestätigt. Und das ist also grundsätzlich ein Volk, ein natürliches Volk und nicht ein wiedergeborenes Volk, das neues Leben hat. Natürlich alle Israeliten, die sich bekehrt haben, wie ein Josua, wie ein Kaleb und, die waren auch wiedergeboren. Die hatten Leben aus Gott, ewiges Leben, das sie auch befähigte, gottgemäß zu leben. Aber die große Masse war gar nicht bekehrt. Und das Gesetz wurde gegeben einem Volk, wo die meisten gar nicht bekehrt waren, um ein Zusammenleben zu ermöglichen. Ein gutes Zusammenleben. Und so sagt die Tora, zusammengefasst in den 10 Geboten, 2. Mose 20, ich war 2. Mose 19, Gott schließt den Bund mit Israel. Sie sagen, ja, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Dann kommt die Verkündigung der 10 Gebote als Zusammenfassung all der Hunderten von Geboten der Tora, die nachher folgen. Und da steht zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Das erwartet Gott auch von einem nicht wiedergeborenen Menschen. Dass er die Ehe nicht bricht. Und nach Schweizer Gesetz, heute noch, wenn zwei vor dem Zivilstandesamt heiraten, dann verliest man noch aus dem ZGB, das Zivilgesetzbuch, ich sage es jetzt für die Schweiz, und ihr habt das entsprechend in Deutschland, aber damit ich keine Fehler mache, oder möglichst keine Fehler. Und dann wird daraus vorgelesen, und die Verpflichtung ist da ganz klar, dass das Gesetz, Schweizer Gesetz, fordert, dass das Ehepaar sich einander Treue schuldet. Das wird erwartet vom Gesetzgeber, dass eine Ehe treu verläuft. Also, und Gott erwartet Treue und sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber das Gesetz des Christus, das ist schon etwas anderes, wenn wir Epheser 5, 25 aufschlagen. Liest uns jemand vor? Epheser 5, 25, es geht um die Ehe, die christliche Ehe. Und das Vorbild für die christliche Ehe nach Epheser 5, 22 bis 33 ist Christus in Verbindung mit der Gemeinde. Und da lesen wir in Vers 25, bitte.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort.
Ja, das reicht schon mal. Es werden uns hier 7 Tätigkeiten vorgestellt des Herrn Jesus gegenüber der Gemeinde. Und hier haben wir das Verb, er hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Das ist viel mehr als nur, du sollst nicht Ehe brechen. Ja? Mit du sollst nicht Ehe brechen, das heißt, das drückt noch nicht so aus, wie stark der Mann die Frau liebt. Und natürlich auch umgekehrt. Dafür gibt es ja auch Bibelstellen. Aber dann zweitens wird der Maßstab vorgestellt, Christus hat sein Leben hingegeben für die Gemeinde. Das ist ein ganz anderer Maßstab als du sollst nicht Ehe brechen. Ja? Würde der Zivilstandsbeamte sagen, Und das Gesetz, das Schweizer Gesetz, erwartet, dass der Mann für seine Frau stirbt. Ja, ja, sieht man, ich meine, das ist eine Niveaufrage. Es ist ein ganz anderes Niveau. Das Gesetz des Christus richtet sich an Menschen, die wiedergeboren sind, durch die Bekehrung. Bekehrt und wiedergeboren. Und darum ist das so viel höher. Und natürlich, das ist nicht ein Gegensatz zu du sollst nicht Ehe brechen, aber viel höher. Und so kann man ein Gebot der Tora durchgehen und vergleichen, wo gibt es die Entsprechung im Gesetz des Christus. Und da wird man ganz, ganz viele Entsprechungen finden, aber auch Dinge, die es in der Tora gab, aber nicht im Gesetz des Christus. Zum Beispiel im Gesetz des Christus gibt es kein Gebot, dass wer zur Gemeinde gehört, sollte beschnitten werden, als Mann. Es gibt kein Beschneidungsgebot. Das sagt der Galaterbrief ganz klar. Und es gibt auch kein Gebot, dass man zum Beispiel Quasten an den Kleidern tragen soll. Aber die Tora sagt das ganz klar und sehr ernst in 4. Mose 15. Und so gibt es auch im Gesetz des Christus auch keine Anweisungen für Tieropfer. Aber in der Tora schon. Nur mit der Problematik, dass seit dem Jahr 70 kein Tempel mehr da ist und man das gar nicht mehr umsetzen kann. Und übrigens, ein riesiger Teil der Tora ist abhängig von der Existenz des Tempels. Und so kann ein großer Teil der Tora kann gar nicht mehr praktiziert werden seit 70 nach Christus, weil der Tempel nicht da ist. Ja, aber es gibt zum Beispiel im Gesetz vom Sinai das Sabbatgebot in 2. Mose 30, letzter Abschnitt. Und da wird gesagt, dass der Sabbat ist das Zeichen des Bundes Gottes mit den Kindern Israel. Nicht mit der Gemeinde, nicht mit der Menschheit, sondern mit den Kindern Israel. Und das bedeutet also, im Gesetz des Christus gibt es das Sabbatgebot nicht. Und wenn man jetzt versucht, aber das Ganze miteinander doch zu mischen und zusammenzubringen, das gibt ein Problem, sagt der Herr. Das ist so, wie wenn man neuen Wein in alte Schläuche tut, es gibt eine Katastrophe. Das sind zwei, ich brauche nicht den Ausdruck Systeme, denn das ist viel, viel zu schwach. Das, was der Herr Jesus gebracht hat, ist nicht einfach ein System. Aber ich meine, man kann sagen, das ganze Glaubensgut, das der Herr Jesus gebracht hat und das zusammengefasst ist im Neuen Testament als das Gesetz des Christus, das ist eben ganz anders als das, was Gott Israel gegeben hat, als nicht erneuertes Volk zum größten Teil. Und was die Rabbiner daraus gemacht haben. Eben, darum habe ich ja betont, es geht auch hier um das rabbinische Judentum, das die Tora in einer ganz bestimmten Weise ausgelegt hat. Und der Herr sagt, das geht nicht zusammen. Und darum diese Vergleiche. Es kommt etwas völlig Neues. Und das muss man wirklich vor Augen haben, gerade wenn man konfrontiert ist mit all diesen Verführungen und Verführungs-YouTubes, die eben das Gesetz Mose predigen für die Gemeinde. Vollkommen falsch. Das Gesetz Mose ist etwas für sich und das ist Israel gegeben worden, aber vermischen mit der Gnade, die der Messias gebracht hat, das geht gar nicht. Und wenn ich sage Gnade, heißt das nicht billige Gnade, wo jeder leben kann, wie er will. Nein, das ist ein Gesetz, das Gesetz des Christus, aber mit dem Unterschied, hier wird davon ausgegangen, dass jeder neues Leben hat aus Gott und auch den Heiligen Geist bekommen hat nach der Bekehrung, bei der Bekehrung. Und das neue Leben und der Heilige Geist, der wirkt, gibt die Kraft, damit wir nach dem Gesetz des Christus leben können. Und in diesem Sinn sagt Johannes in 1. Johannes 5, und seine Gebote sind nicht schwer. Das sagt er von den Geboten des Gesetzes des Christus. Ja, nicht schwer. Für uns wäre es nicht zu schaffen. Aber weil Gott eben die Kraft gibt durch das neue Leben und durch den Heiligen Geist. Ja, und jetzt kommen wir zu Vers 18 und da scheint es wieder etwas ganz anderes zu sein. Aber der Heilige Geist hat Matthäus inspiriert, das Evangelium so zu schreiben, dass alles miteinander zusammenhängt. Und wir sind aufgerufen, diese Zusammenhänge, diese Gedankenlinien zu entdecken. Wir haben das jetzt schon gesehen, eben ausgehend von dem Aussätzigen und all den Abschnitten, die darauf folgen, bis hin zu dieser Frage, warum fasten deine Jünger nicht? Der Bräutigam ist da. Das Hohelied beginnt sich zu erfüllen. Und da kann man nicht traurig sein. Das ist ein fröhliches Lied, das Hohelied. Das ist das schönste Lied, das Salomo geschrieben hat von 1005 Liedern. Das kann nicht sein. Fasten, solange der Messias da ist. Und dann erklärt der Herr, und überhaupt, jetzt kommt etwas ganz Neues. Und das muss man so stehen lassen und das alte System muss man so daneben stehen lassen. Aber das darf man nicht miteinander verquicken. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich eine ganz gute Frage. Ja, schlagen wir doch auf, also Epheser 2, als Ergänzung und Bestätigung, sagt Roland. Wir schlagen auf. Von welchem Vers an willst du lesen?
Wenn wir schon ab 13 lesen. Ein Wort an die Nationen, an die Heiden.
Genau, Vers 11 sagt, das ist ein Wort an Gläubige aus den Heidenvölkern.
Ab Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist.
Vielen Dank. Also hier wird klar gemacht, durch die Tora wurde gefordert, dass Israel abgesondert ist von allen anderen Völkern. Also die Gebote waren genau gegeben, um Israel zu trennen von den anderen Völkern als Schutz, damit sie nicht in den Götzendienst hineinkämen. Und darum hat Gott Speisegebote gegeben, die eine ganz andere Diät erfordern, als was die anderen Völker essen. 3. Mose 11. Und das sollte verhindern, dass Juden, Israeliten, auf Besuch gehen zu Heiden. Ja, wenn man nicht zusammen essen kann, hat man ein Problem, ja? Und das war, um Israel abzusondern. Diese Gebote waren gegeben, um Israel zu trennen. Und darum gibt es ja auch Rabbis, gerade im sogenannten besetzten Westjordanland. Das ist ja das Herzstück Israels eigentlich. Rabbis, die das gar nicht gerne sehen, diese Hebrew Roots Bewegung. Da kommen Heiden, die wollen mit den Synagogen da Kontakt aufnehmen und mit ihnen Gemeinschaft haben und die wollen die Feste mitfeiern und so weiter. Und die sagen, das sind gar keine Juden. Und das geht gar nicht. Die wollen unsere Gebote praktizieren, die aber Gott uns gegeben hat, um uns gerade zu separieren, abzugrenzen von den anderen Völkern. Und die machen das ganze System des Gesetzes kaputt. Die finden das gar nicht toll. Die denken, die finden uns ganz toll, wenn wir dadurch unsere Liebe zu Israel zeigen. Nein, so muss man die Liebe zu Israel nicht zeigen. Die machen alles kaputt. Also, die verstehen auch gar nicht, warum Gott Israel eben absondern wollte durch seine Gebote. Und diese Gebote haben einen Lebensstil gebracht, der nicht kompatibel, also nicht deckungsgleich war mit dem Lebensstil der anderen Völker, eben um sie zu trennen. Und jetzt liest uns Roland aus Epheser 2. Jetzt ist alles anders geworden. Die Heiden, die einmal fern waren, eben abgesondert und getrennt durch die Zwischenwand der Umzäunung, das ist diese Mauer im Tempel, die deutlich machte, nur bis hierhin dürfen Heiden und da dürfen nur Israeliten. Eine totale Trennung, und Paulus sagt, durch Christus ist die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Im Hebräischen nennt man das den Soreg. Mit Aufschriften, die Heiden warnten, wehe, wer da weitergeht, wird das Todesurteil erdulden müssen. Und jetzt sagt Paulus, das ist abgebrochen. Die Gläubigen aus den Heidenvölkern, die Gläubigen aus den Juden, die sind jetzt zu einem Leib zusammengefügt. Etwas völlig Neues. Und also diese Feindschaft, die das Gesetz gefordert hat, Feindschaft ist stark ausgedrückt, nicht wahr? Um zu sagen, man kann nicht mal auf Besuch gehen. Ja, es gibt da eine Trennung, aber das war eine Sicherheitstrennung, um Israel vor Götzendienst zu bewahren. Aber diese Trennung ist jetzt aufgehoben. Ja, und jetzt gibt es denn keine Gefahr mehr. Sie ist aufgehoben zwischen bekehrten Nichtjuden. Nicht solchen, die im Götzendienst weiterleben. Bekehrten Nichtjuden und bekehrten Juden, die Jesus als Messias erkannt haben. Und die gehören zusammen. Eine völlig neue Ordnung. Und das ist eben diese Ordnung, das Gesetz des Christus. Und das macht der Herr Jesus klar in Matthäus 9. Also, das ist miteinander nicht kompatibel. Sonst gibt es einen Riss. Das ist genau der Punkt, was du sagst. Die Adventgemeinde, die Adventisten, die sind ein Beispiel, nebst anderen, die genau diesen grundlegenden Irrtum verbreiten, indem sie quasi das alte System verbinden mit dem Glaubensgut, das der Messias gebracht hat. Und damit richten sie ein gewaltiges Chaos an. Und das muss man eben ganz klar widerlegen mit Matthäus 9. Jetzt gehen wir aber weiter, und das ist dann nicht ein ganz anderes Thema, sondern wir lernen noch mehr dazu. Nun kommt ein Synagogenvorsteher zu dem Herrn Jesus mit dem Anliegen, seine Tochter ist gestorben. Und er bittet, dass er komme und sie zum Leben erwecke. Gewaltig, nicht wahr? Übrigens, zuerst mal, wir gehen der Reihe nach. Was ist ein Synagogenvorsteher? Können wir das zusammentragen, so ein paar Elemente. Synagogenvorsteher, was ist das? Was waren seine Aufgaben im Judentum? Ja. Der Synagogenvorsteher leitete den Gottesdienst im Ablauf in der Synagoge. Im Hebräischen nannte man ihn Rosh HaKnesset, der Kopf der Synagoge. Und weiter, was musste noch machen, außer Ablauf? Überwachen. Klar, zuerst kommt die Torah-Lesung, betreffende Abschnitt, der genau vorgesehen war für jeden Sabbat. Dann anschließend kommt die Lesung aus den Prophetenbüchern, so wie das in Apostelgeschichte 13 beschrieben wird. Dort wird es vorausgesetzt, dass man gerade rauskommt, eben zuerst die Torah-Lesung, dann die Prophetenlesung. Und dann war es möglich, eine freie Predigt Das sehen wir in Apostelgeschichte 13. Paulus ist auf Besuch in einer Synagoge dort und nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten wird er von den Synagogen vorstehen, in der Mehrzahl. Das ist überraschend übrigens, denn normalerweise war es nur einer. Aber dort in Antiochien, in Pisidien, waren das offensichtlich mehrere. Die laden ihn ein für eine Predigt und dann hält er diese wunderbare Predigt, die Lukas sehr detailliert wiedergibt in Apostelgeschichte 13. Ja, also er muss das koordinieren, leiten, dann auch die Auswahl der Vorleser, das liegt auch in der Verantwortung dieses Vorstehers, Auswahl eben des Predigers, darum, das war eine Ehre, dass dann Paulus als Besucher da aufgerufen wird, ob er ein Wort der Ermahnung hätte, und weiter musste er auch die Aufsicht führen über das Benehmen. Also wenn Leute im Gottesdienst sich irgendwie unangemessen verhielten, dann ging er hin und machte das klar, unangemessene Kleidung oder unangemessenes Verhalten, das musste er alles machen. Jemand wollte was fragen zwischendurch, glaube ich. War das nur eine Idee von mir? Ja, und dann gibt es aber noch einen Synagogenbeamten im Neuen Testament, den man von dem Rosh HaKnesset unterscheiden muss. Kommt das jemandem? Wo wird der erwähnt? Ja, aber das war ein Oberst, der reiche Jüngling war ein Oberster und das heißt ein Mitglied des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes. Aber, ja gut, wenn ich sage, dann kommt sofort, ah ja, natürlich. Jairus, das ist der Jairus. Nur wird er hier eben nicht so genannt. Aber man muss eben noch die Parallelstellen dazu nehmen, Markus 5 und Lukas 8. Dann erfahren wir, dieser Vorsteher hier war eben ein Synagogenvorsteher. Ja, das wird auch aus den anderen Stellen deutlich. Und er hieß Jairus. Ja, und in den anderen Stellen wird übrigens auch klar, und die Tochter war ungefähr 12 Jahre alt. Das wird hier jetzt auch nicht gesagt. Ja, aber jetzt noch ein anderer Beamter in der Synagoge. Der Diener in Lukas 4 wird er erwähnt. Ich glaube, wir haben ja eine ganze Reihe von Synagogen, die konkret im Neuen Testament erwähnt werden. Die Synagoge von Kapernaum, die Synagoge von Nazareth, beide übrigens in Lukas 4. Und dann haben wir eben zum Beispiel die Synagoge von Antiochien in Pisidien, habe ich schon erwähnt, Apostelgeschichte 13. Aber dann gehen wir nach Apostelgeschichte 17, da haben wir die Synagoge von Thessalonich. Paulus geht danach weiter in die Synagoge von Beröa, ja, man muss die zweite Missionsreise im Kopf haben. Nach Thessalonich kommt Beröa und dann geht er nach Athen, auch dort in die Synagoge, ja. Und nachher geht er nach Korinth, ja. Und so werden also ganz viele Synagogen konkret in der Bibel erwähnt. Jetzt gehen wir zu Lukas 4. Synagoge von Nazareth und liest jemand bitte vor ab Vers 16.
Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Augen, Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen.
Danke. Bis dahin. Also, hier wird der Diener erwähnt, nicht der Synagogenvorsteher, sondern der Diener. Und das entspricht im Hebräischen dem Chazan. Der Chazan, der musste die Torahrolle aus dem Toraschrein holen, für die Vorlesung wieder zurückbringen, die Prophetenrolle, die richtige, bringen, wieder zurücktun. Und da hat also der Synagogenvorsteher, der nicht erwähnt wird, der hat eben entschieden, Jesus war da. Er soll die Prophetenlesung machen. Und darum wurde von dem Chazan die Rolle gereicht. Der Herr muss auftun bis Kapitel 61 und dann macht er die Synagogenlesung, Jesaja 61. Und zwar Ruach Adonai Alai und so weiter. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und das haben wir dann nicht einfach nur vorgelesen, sondern vorgesungen. Und nachher kommt die spontane Predigt. Wieder diese Reihenfolge. Und der Herr sagt, dieses Prophetenwort ist heute vor euren Ohren erfüllt. Und alle staunen. Diese Worte der Gnade. Das messianische Wort aus Jesaja 61, jetzt erfüllt. Also, das der Vollständigkeit halber, das ist der Chazan und das war seine Aufgabe. Und wenn wir uns überlegen, die Synagoge spielt da im Neuen Testament an so vielen Stellen eine wichtige Rolle. Es werden uns auch Details mitgeteilt im Neuen Testament. Da muss man sich doch auch noch fragen, aber woher kommt eigentlich diese Einrichtung Synagoge? Wo steht in der Tora etwas, man soll am Schabbat in die Synagoge gehen? Nirgends. Ja, aber wie kommt es, dass dann die Synagoge so wichtig ist? Es ist genau so. Also, die Synagoge kommt in Gebrauch nach der babylonischen Gefangenschaft, nach der Rückkehr. Und zwar hat man sich nach dieser schrecklichen, traumatischen Erfahrung der Wegführung des jüdischen Volkes nach Babylon die Frage stellen müssen, was müssen wir tun, dass nie mehr eine solche Katastrophe geschieht? Der Grund war Götzendienst. Wir haben nicht auf die Tora gehört. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Und nun ist es wichtig, dass man eben die Tora dem Volk regelmäßig bekannt macht. Und dazu richten wir eben Versammlungsstätten ein im ganzen Land. Und da wird regelmäßig an jedem Schabbat wird das Wort Gottes vorgelesen, damit die Leute wissen, was Gottes Wille ist, damit nie mehr eine solche Katastrophe über uns kommen könnte. Und so ist es also eine spätere Einrichtung im Judentum, wobei zu sagen ist, prophetisch finden wir die Synagoge schon im Alten Testament. Weiß jemand wo? In den Psalmen, ja. Und? Also schlagen wir mal die Psalmen auf. Und zwar Psalm 74. Psalm 74, das ist ein Psalm von Asaph, einem Zeitgenossen von König David, also noch vor der babylonischen Gefangenschaft. Und da lesen wir in Vers Wie? Nein, Vers 4 wird einfach gesprochen davon, es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt. Aber diese Versammlungsstätte ist der Tempel. Denn der Vers davor sagt, erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern. Alles im Heiligtum hat der Feind verderbt. Es geht um den Tempel in Jerusalem. Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Der Tempel war eben die Versammlungsstätte des Volkes. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt. Sie erscheinen wie einer, der die Axt emporhebt im Dickicht des Waldes. Und jetzt zerschlagen sie sein Schnitzwerk allzumal mit Beilen und mit Hämmern. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt. Das, was die Römer im Jahr 70 gemacht haben mit dem zweiten Tempel in Jerusalem. In Brand gesteckt. Zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, lasst uns sie niederzwingen allesamt. Aber jetzt kommt es. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Lande. Ja, aber jetzt könnte jemand mir sagen, das ist deine Behauptung, dass sich das auf das Jahr 70 bezieht, nach Christus. Wieso sollte sich das nicht beziehen auf die Zerstörung des ersten Tempels, des Salomo-Tempels durch Nebukadnezar? Ja, man muss sich den Fragen stellen. Wie kann man argumentieren, dass das sich wirklich auf das Jahr 70 bezieht, wo die Römer den Tempel in Brand gesteckt haben und eben die Synagogen im Land auch verwüstet haben? Ja, eben, diese Versammlungsstätten werden hier erwähnt, aber jetzt wollen wir noch einen Beweis, dass das wirklich die Synagogen sind. Ja. Gut, also ich glaube, so wollte auch Philipp argumentieren, nicht wahr, Philipp? Eben, die Existenz der Synagogen sind schon mal ein Beweis. Aber ich möchte mehr. Noch etwas ganz Entscheidendes ist nämlich Vers 9. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da. Und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. Aber damals bei der Zerstörung Jerusalem durch Nebukadnezar, da waren Propheten da. Zum Beispiel Jeremia. Weiter Hesekiel. Weiter. Ja, aber der war schon Prophet. Ja, der war ja weggeführt im Jahr 606 vor Christus und die Zerstörung des Tempels kam erst 586. Ja, also die Prophetin Hulda, die wird erwähnt, gerade 3 Jahre vor der Wegführung nach Babylon, zur Zeit von König Josia. Also, wenn die noch nicht gestorben war, war sie auch noch da. Also, Propheten waren da. Und die wussten bis wann. Denn Jeremia sagt, die Zeit Babels wird dauern 70 Jahre. Und man wusste genau, dann von dem Untergang des Assyrischen Reiches 609, kamen die Babylonier an die Macht 609 und 539, genau 70 Jahre später, kamen die Perser und Meder und die haben Babylon erobert und die Juden wieder zurückkehren lassen, um den Tempel wieder aufzubauen. Ja. Da waren solche, die wussten, bis wann. Aber im Jahr 70 gab es keine Propheten in Israel. Die Propheten hatten ja sowieso aufgehört in Israel schon mit Malachi, 400 vor Christus. Und dann war das eine Sensation, das Auftreten von Johannes dem Täufer. Aber der wurde schließlich auch hingerichtet. Und dann, wo sind die Propheten in Israel? Ja, in der Gemeinde schon. Die Gemeinde ist ja aufgebaut auf die Apostel und neutestamentlichen Propheten, wie Lukas, Markus, das waren keine Apostel, aber inspirierte Bibelschreiber. Und auch Jakobus, der Bruder des Herrn, der den Jakobusbrief schrieb, Judas, der Halbbruder des Herrn, der den Judasbrief geschrieben hatte, das waren Propheten. Aber Israel als Volk musste sagen, damals im Jahr 70, kein Prophet ist mehr da. Und keiner der weiß bis wann. Und ich war Paulus, war Apostel und Prophet. Und Johannes war Apostel und Prophet und hat schließlich noch die Offenbarung geschrieben. Aber Israel musste sagen, unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da und keiner, der weiß, welcher weiß bis wann. Und so ist also dieser Psalm so interessant und er erwähnt diese Versammlungsstätten im ganzen Land, die es bei der Zerstörung des Tempels geben muss, denn die Feinde würden diese im ganzen Land zerstören, was dann eben im Jahr 70 auch so geschehen ist, 70 und folgende. Ja, und jetzt gehen wir zurück und sehen also etwas von der Bedeutung der Synagoge. Und noch ein Punkt muss man sehen. Die Synagoge war in der Weisheit Gottes eine Vorbereitung der Gemeinde. Ja, dieses regelmäßige Zusammenkommen an einem Ort, um das Wort Gottes zu hören und zu verkündigen und zu beten, das wurde durch die Synagoge schon etwas vorweggenommen. Aber die Rabbiner, die haben gesagt, um eine Synagoge zu sein, braucht es wie viele Männer? 10. Man nennt das der Minyan. Minyan heißt einfach Zahl. Aber wenn man sagt Minyan, dann meint man die Zahl 10, um eine Synagoge zu bilden. Und der Herr Jesus spricht zum ersten Mal über die Gemeinde, wie wir dann in Matthäus noch sehen werden. Das kommt erst in Matthäus 16. Da kommt das Wort Gemeinde, Ekklesia, zum ersten Mal vor im Neuen Testament. Und wir nehmen das ganz kurz vorweg. Also in Matthäus 16 sagte Herr Jesus, dass er die Gemeinde, die Ekklesia, bauen werde auf den Felsen. Matthäus 16, Vers 18. Und dann ein zweites Mal, wo der Herr wieder über die Ekklesia spricht, das ist Matthäus 18. Und da wollen wir einfach Vers 20 lesen. Kapitel 18, ab Vers 15 spricht der Herr über die Gemeinde, über die Ekklesia und sagt dann zusammenfassend in Vers 20, liest das jemand vor?
Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.
Ja, also gewaltig. Nicht 10 Männer, sondern 2. Minimum reicht, um eine Ortsgemeinde zu bilden. Noch besser 3, natürlich noch besser noch mehr. Aber das war eine totale Überraschung für die Jünger. Oh, etwas völlig Neues. Der Minyan für eine Gemeinde ist 2 und nicht 10. Übrigens, woher hatten die Rabbinen das abgeleitet für eine Versammlungsstätte im Land? Braucht es 10 Männer. Aus der Geschichte mit Abraham, ganz kurz, kannst du das skizzieren? Abraham fragte,
wie viele Gerechte müssen sein, damit Gott so lange nicht zerstört.
Genau. Aber ich wiederhole, hinten haben wir es vielleicht nicht gehört. Also Abraham fragt in 1. Mose 18, Herr, wenn 50 Gerechte in Sodom sind, dann verschone die Stadt. Und Gott sagt ja. Vielleicht sind es nur 45. Und er geht runter, 40 und weiter runter bis 10. Und Gott sagt, wenn 10 Gerechte in Sodom sind, werde ich Sodom nicht zerstören. Und es waren weniger als 10. Und daraus hat man abgeleitet, um ein von Gott anerkanntes Zeugnis in einer Stadt, in einer gottlosen Stadt zu sein, braucht es mindestens 10 Gerechte. Und die Überraschung ist eben, der Jesus sagt, um eine Gemeinde am Ort in einer Stadt zu sein, braucht es mindestens 2 Gerechtfertigte. Ja, also das ist schön, wenn man diesen Kontrast sieht. Aber man kann also sagen, die Synagoge hat sehr viel dazu beigetragen, gewissermaßen als Vorbereitung, damit dann die Jünger nach Pfingsten wussten, wie funktioniert das, ein Zusammenkommen als Gemeinde. Aber ein wichtiger Unterschied Wo ist der Synagogenvorsteher in der Gemeinde? Schweigen? Ich verstehe warum. Wenn nicht steht, dann muss man einfach schweigen. Und der Heilige Geist macht in der Gemeinde das, was an Jairus an seinem Ort tat. Der Jairus hat geschaut, wer macht da die Lesung, wer da und wer könnte die Predigt halten. Aber das macht der Heilige Geist. Und darum, wenn wir 1. Korinther 14 lesen über das Zusammenkommen als Gemeinde, und der Apostel Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, so hat dann jeder einen Psalm und so weiter, eine Offenbarung. Und er sagt, alles geschehe zur Auferbauung. Und da gibt es keinen Synagogenvorsteher, der sagt, so, 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 so. Sondern wenn der Heilige Geist leiten kann, dann funktioniert das. Also sehr interessant, dieser Kontrast. Da, der Heilige Geist war nicht da. Und darum mussten die auch aus auswendig gelernte oder abgelesene Gebete sprechen. Und das ist im Judentum bis heute so. Ständig werden die Gebete abgelesen, ja? Warum? Weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Aber wir haben den Heiligen Geist und darum können wir frei beten und auch frei predigen. Durch den Heiligen Geist. Und gehen wir zurück. Also dieser wichtige Mann für die Synagoge kommt zu dem Herrn Jesus und er ist am Boden zerstört. Meine Tochter ist eben jetzt verschieden. Aber er glaubt, dass das der Bräutigam ist aus dem Hohenlied, dass das der Messias ist und er kann das tun, was andere nicht können. Und er glaubt wirklich, lege deine Hand auf sie und sie wird leben. Gewaltig dieser Glaube. Das war wirklich ein messiasgläubiger Jude, der glaubte, dass der Jesus der Messias ist. Und der Jesus steht auf, geht mit ihm, die Jünger kommen mit, Vers 19. Und jetzt arbeitet Lukas noch eine zweite Geschichte hinein. Es ist eine Verquickung von zwei Geschichten. Und wir merken auch wieder die Zahl 12. Eine Frau, die 12 Jahre an Blutfluss litt. Und das Mädchen des Jairus war ja 12. Wieder die Zahl 12. Ja, jetzt müssen wir da der Reihe nach gehen. Was ist denn das an Blutfluss leiden? Vielleicht haben wir einen Gynäkologen hier, der kann uns das genau erklären. Aber das können die Frauen sowieso. Also was ist das Problem mit dieser Frau? Wie? Eine Dauerblutung. Beziehungsweise eine Hypermenorrhoe, ja? Eine zu lange Menstruation, eine durchschnittliche Menstruation, monatliche Blutung. Dauert wie lange? Ja, andere würden sagen 4, 5, ja. Andere würden nur staunen, wenn es 3 Tage wären. Ja. Aber ja, sagen wir in dieser Größenordnung. Und dann gibt es eben verschiedene Gründe, warum eine Blutung noch länger gehen kann, mit noch mehr Blutverlust. Wie viel verliert man bei einer solchen gesunden Menstruation? Ja, das misst man ja selber normalerweise nicht. 65 Milliliter bis 80. Aber wenn es dann mehr ist als 80, dann wird es schon schwierig, ja. Und eben wenn es dann eine zu lange ist, ja noch nicht eine Krankheit. Aber wenn es dann wirklich so weit geht, dass man sagen muss, da liegt eine Krankheit vor, dann ist der Blutverlust eben so groß, dass damit einhergeht die Konsequenz von Blutarmut, Auswirkung, Schwäche, Müdigkeit ständig. Und so muss man sich diese Frau vorstellen. 12 Jahre lang hatte er das Problem. Und die Ursachen können unterschiedlich sein. Sehr häufig ist es ein Problem der Muskulatur, also eine Kontraktionsstörung des Uterus. Also die glatte Muskulatur, die kann nicht richtig sich zusammenziehen. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit von Polypen, kann man heute operieren. Es kann auch sogar Krebs vorliegen. Man muss das unbedingt genau untersuchen. Ja, aber es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Die Tatsache ist hier, wir erfahren, diese Frau hat furchtbar darunter gelitten. Und das Leiden war umso größer, als man sehen muss, im Judentum, wie muss man umgehen mit nach dem Gesetz, mit Blutung. Nein, nicht ausgestoßen, aber ein bisschen abgesondert. Also, wo ist das große Kapitel über Menstruation im Alten Testament? Ja, 3. Mose, und sagt noch das Kapitel. Dritte Mose 15, da geht es zuerst um einen Mann, der am Fleisch flüssig ist, ab Vers 2. Das heißt also, wo ein krankhafter Ausfluss beim männlichen Geschlechtsteil vorliegt. Und da wird genau erklärt, wie da zu handeln ist. Und dann wird erklärt ab Vers 16, was geschieht bei einem Samenerguss, wie man dadurch unrein wird und wie man wieder gereinigt wird durch ein Ritualbad. Und das ist eine Sache von einem Tag. Am Abend ist man wieder rein. Und dann wird ab Vers 19 die normale Periode beschrieben. Kann jemand lesen? 3. Mose 15, Vers 19.
Und wenn eine Frau an Fluss leidet und ihr Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, soll sie 7 Tage in ihrer Absonderung sein. Und jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend unrein sein. Alles, worauf sie in ihrer Absonderung liegt, wird unrein sein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und jeder, der ihr Lager berührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und jeder, der irgendein Gerät berührt, worauf sie zu sitzen pflegt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn etwas auf dem Lager oder auf dem Gerät ist, worauf sie zu sitzen pflegt, wenn er es berührt, wird er bis zum Abend unrein sein. Und wenn etwa ein Mann neben ihr liegt und ihre Unreinheit kommt auf ihn, dann wird er 7 Tage unrein sein. Jedes Lager, worauf er liegt, wird unrein sein.
Ja, mal bis dahin. Also das ist die normale Periode. Und das ist also ein Unterbruch, kann man sagen, innerhalb des Monats von 7 Tagen. Aber nach 7 Tagen ist die Frau muss sich im Ritualbad waschen und dann ist sie wieder als rein erklärt. Ja? Ach so. Ja, und wie haben die das gemacht mit Trinken in der Wüste? Da war doch kein Wasser. Die Antwort ist Psalm 105, Vers 205, Vers 41. Kannst du das gerade gleich vorlesen?
Er öffnete den Felsen, und es flossen Wasser heraus. Sie liefen in die Wüste wie ein Strom.
Ja, also wir wissen um den geschlagenen Felsen, 2. Mose 17, ganz am Anfang der Wüstenreise. Und das war nicht nur eine momentane Wasserquelle, sondern das wurde zu einem Strom, der damals durch die Sinai-Wüste floss. Und Israel hatte quasi diese Wasserzufuhr während der Wüstenwanderung. Ja, mindestens ein großer Teil. Weil wir finden dann ganz am Ende der Wüstenwanderung im letzten Jahr nochmals das Wunder mit Wasser aus dem Felsen. Das ist dann 4. Mose 20 und das ist ein anderer Felsen gewesen. Der sollte nicht geschlagen werden, sondern Mose sollte mit ihm sprechen. Ja, und so hatten die also diese spezielle Wasserversorgung durch einen Strom. Ja, also das war so eine Nebenfrage zum Ritualbad. Jetzt noch etwas, warum hat Gott das so eingerichtet, diese Unreinheit? Das bedeutete also, in der israelitischen Ehe gab es da Abstand. Nicht nur, dass während der Periode kein Geschlechtsverkehr stattfinden sollte, sondern auch nicht berühren. Und das macht man auch im Judentum bis heute. Während dieser Zeit werden die Betten auseinandergetan. Also darum, französisches Bett ist ein Problem. Ja, wenn man, also man ist Schreiner. Aber eben, Betten auseinander. Und so gibt es eine Woche nach der Tora, eine Woche Abstand. Allerdings muss ich jetzt sagen, aber heute im Judentum wird das anders praktiziert. Das geht nicht 7 Tage, sondern man hat vor 2000 Jahren, haben die Rabbiner eigentlich reguliert, dass für den Normalfall nicht dieser Abschnitt gelten soll, sondern der nächste. Und das ist nämlich die Regelung für Blutfluss. Also bei krankhafter, zu langer Menstruation. Können wir das auch gleich dazu lesen? Vers 25.
Und wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage außer der Zeit ihrer Absonderung hat, oder wenn sie den Fluss über ihre Absonderung hinaus hat.
Also eben nicht die 3-4 Tage, sondern ja, es geht jetzt viel länger. So soll?
Soll sie all die Tage des Flusses ihrer Unreinheit sein, wie in den Tagen ihrer Absonderung. Unrein ist sie. Jedes Lager, worauf sie alle Tage ihres Flusses liegt, soll ihr sein wie das Lager ihrer Absonderung. Und jedes Gerät, worauf sie sitzt, wird unrein sein nach der Unreinheit ihrer Absonderung. Und jeder, der es berührt, wird unrein sein und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn sie rein geworden ist von ihrem Fluss, dann soll sie sich 7 Tage zählen. Danach wird sie rein sein. Und am 8. Tag soll sie sich 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung zum Priester bringen. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern. So erwerke der Priester Sühnung für sie vor dem Herrn wegen des Flusses ihrer Unreinheit.
Danke, bis dahin. Also, da sehen wir, das geht deutlich länger. Also wenn jetzt eine zu lange Menstruation ist, die krankhaft ist, aber sagen wir, die wird jetzt gesund, dann muss sie aber am Schluss nochmals 7 Tage dazuzählen. Und erst dann kann sie rein werden und dann muss sie auch noch Opfer bringen. Ja? Also viel komplizierter. Und man hat das also vor 2000 Jahren dann so praktiziert, eben nicht nur diese 7 Tage, sondern da ist die, sagen wir, die Mens von, sagen wir jetzt, 4 Tagen. Und dann rechnet man 7 Tage dazu. Und dann kommt das Ritualbad und dann ist wieder eheliche Gemeinschaft möglich. Das heißt also, dann waren das eben 11 Tage, anstatt nur 7 Tage. Oder sagen wir eine Menstruation von 7 Tagen und dann 7 Tage dazu, dann gab das genau 14 Tage. Und wenn so eine durchschnittliche Periode ist, entspricht ja dem Mondmonat, 28 Tage. Und die fruchtbare Zeit ist, wie? Ja, also 14 Tage vom Schluss zurück, ja? Dann war es gerade die fruchtbare Zeit für die Empfängnis, nachdem eben die Periode vorbei war. Ja, aber das Gesetz hat es einfacher vorgeschrieben, eigentlich nur 7 Tage. Und die Samaritaner, die praktizieren das bis heute so, 7 Tage. Aber im Judentum haben es komplizierter gemacht, eben durch rabbinische Regulation. Und ja, die Überlegung ist die, jetzt ist die Periode vorbei. Aber vielleicht, sagen wir jetzt, es war eine Periode, die etwas länger war, vielleicht war das eben schon das, was krankhaft ist. Und zur Sicherheit machen wir das gleich noch mit den 7 Tagen dazu. Also man ist damit über das Wort Gottes hinausgegangen. Ein Grundproblem im rabbinischen Judentum, dass man die Gebote eben strenger auslegen wollte, als sie gemeint waren, in der Meinung, das würde dann schützen vor dem Übertreten des eigentlichen Gebotes. Aber wir wissen schon, beim Sündenfall war das so. Eva sagte, ja, wir dürfen von einem Baum nicht essen, und Gott hat gesagt, ihn auch nicht berühren. Das hat er nicht gesagt in 1. Mose 2. Das ist eine Überziehung des Gebotes. Also die Frucht berühren, das wäre gegangen, aber nicht essen. Aber dieses Überziehen des Gebotes hat sie nicht geschützt, schließlich doch das Gebot zu brechen. Also man muss nicht meinen, wenn man die Bibel überzieht, dass man dadurch besser geschützt ist. Man muss genau das tun, was die Bibel sagt. Und so haben sie das also schwer ausgelegt. Aber ich möchte nur noch grundsätzlich hinweisen, die Weisheit Gottes, die dahinter steht, diese 7 Tage Abstand und sich sogar nicht mal berühren. Und da schreibt ein Rabbiner, jeder Monat ist wieder ein neuer Honeymoon. Ja, das erhöht natürlich die Spannung in der Ehe. Und darum, ich meine, auch die ganze Sache mit Empfängnisverhütung, hormonell und so weiter, das macht genau das kaputt, dass es eine Zeit gibt vom Unterbruch und dann wieder eine neue Intensität in der ehelichen Beziehung. Und gerade vor einiger Zeit, ist schon wieder ein paar Monaten seither, hatte ich mit dem Sprecher der Siedlung Ofra im Westjordanland darüber gesprochen. Das heißt, er hat mit mir darüber gesprochen und er wollte wissen, was ich dazu finde und so. Und er hat gesagt, ja, das erleben Sie im Judentum so, dass es effektiv das Eheleben unterstützt und belebt. Diese Pause und dann wieder eben ein neuer Honeymoon. Jeden Monat neu. Aber wir sehen, diese Frau war eine ganz unglückliche Frau. Also auch die wenn sie verheiratet war, war auch diese eheliche Beziehung war unter Druck und der Mann durfte sie die ganze Zeit nicht berühren und schwierig, echt schwierig. Die Frau hat gelitten 12 Jahre. Und in ihrer Not kommt sie zu dem Herrn Jesus und sie überlegt sich, wenn ich seine Quaste berühre, die Quaste des Messias, dann werde ich gesund. Und sie macht das, Vers 20, kommt von hinten her, rührt die Quaste seines Gewandes an und sie wird geheilt. Ja. Ja, natürlich. Ja. Also, ja, das ist unerhört. Aber ich habe das auch schon erlebt. So unerhört das bei den Samaritern. Ja? Der Bruder des Hohepriesters grüßt da einige Damen und die machen Fotos mit ihm und so. Und nachher erfahre ich, die hat Demenz. Ja, wenn der das gewusst hätte, wäre ein Problem, ja. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Wir wollen die Bibel auslegen. Und eben schauen, was bedeutet jetzt diese Quaste? Was ist diese Quaste? Was müssen wir aufschlagen, um das zu lernen? 4. Mose 15. Jawohl, Carmine. Und zwar liest uns jemand vor, ab Vers 37 bis 41.
Und der Herr sprach zu Mose und sagte: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Kleidung machen, bei ihren Geschlechtern, und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus blauem Purpur setzen. Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, euch an alle Gebote des Herrn erinnert und sie tut. Und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhurt, damit ihr euch an alle meine Gebote erinnert und sie tut und eurem Gott heilig seid. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott.
Jawohl. Also das Wort Quaste, das deutsche Wort Quaste, ist ja nicht mehr so gebräuchlich, heißt mit einem üblichen Wort. Ja, ich höre was. Ein Büschel. Ein Fadenbüschel ist eine Quaste. Und das soll jeder Israelit an seiner Kleidung haben, an den Zipfeln. Und heute macht man das so auf der Seite, unten bei den, beim Anzug, ja. Geht das da runter von, vom, man hat ein Gebetskleid an, unter dem weißen Hemd, ja, und dort gehen dann die Quasten raus und die hängen dann so auf der Seite runter. Ja, und die Farbe? Ja, blauer Purpur, aber nicht nur blauer Purpur, ja. Es heißt, und dass sie an die Quaste des Zipfels, da ist also schon ein Fadenbüschel da, eine Schnur von blauem Purpur setzen. Da kommt das Blau noch dazu. Und die natürliche Farbe der Kleider, weiß. Also man benutzte oft normalerweise Leinen da in der Wüste. Also weiß und dazu blau kombiniert. Und warum? Ja, das ist eben so. Blauer Purpur, hebräisch Techelet, da ist nicht das Wort blau drin, das ist einfach Techelet, das ist eine Farbe, die man gewinnt aus der Purpurschnecke. Und zwar kann man aus ihr produzieren roter Purpur und blauer Purpur. Der Trick ist der, man darf die Flüssigkeit aus der Purpurschnecke, darf man, wenn man sie dem Licht aussetzt, dann gibt es eine Reaktion und man kriegt das eine. Und wenn man sie nicht dem Licht aussetzt, dann gibt es auch eine Reaktion und kriegt die andere Farbe. Also so kann man beides herstellen und es ist eine chemische Reaktion, die dann nicht mehr reversibel ist. Also es bleibt dann rot, bleibt dann blau, aber dieses Blau hat effektiv einen violetten Einschlag. Darum ist es so korrekt. Aber eben, es ist die Farbe des Himmels und soll daran erinnern, immer wenn man im Alltag wieder auf die Quasten schaut, wieder ein bisschen richten muss, ja, damit es anständig aussieht, wir haben Gebote des Herrn bekommen und wir sollen sie tun, im Alltag umsetzen. Also eine Erinnerung an Gottes Wort. Und woher kommt das Wort Gottes? Aus dem Himmel. Es ist eben nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort, hat volle Autorität. Und die weißen Fäden, die weisen darauf hin, und wir sollen eben nach der Gerechtigkeit Gottes leben. Das sind die Bedeutung dieser beiden Farben. Und alle Israeliten sollten das tragen. Und der Herr Jesus kam ja in diese Welt und er wurde geboren unter Gesetz. lesen wir in Galater 4 von einer jungen Frau geboren unter Gesetz. Und so hat er das auch umgesetzt. Und diese Frau kommt und berührt diese Quaste, die spricht von seinem vollkommenen Gehorsam. Und er ist der Einzige, der wirklich die Tora bis ins Letzte korrekt ausgeführt hat. Nicht nach den rabbinischen überzogenen Meinungen, sondern genau so, wie es gemeint ist, aber vollkommen. Und darum sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, können wir es aufschlagen, Matthäus 5, Vers 17. Ja, bitte, einer soll lesen.
Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Jawohl. Und dieser Ausdruck, sondern zu erfüllen, bedeutet, das Gesetz in seiner ganzen Fülle darzustellen. Das heißt, in seinem Leben sieht man zum ersten Mal jemand, der wirklich die Tora eingehalten hat. Alle haben versagt. Das Gesetz hat bewiesen, sie sind allesamt schuldig geworden und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Römer 3, 23. Das wurde deutlich. Und als der Herr Jesus kam, ein so wunderbares Leben, sodass am Anfang seines Dienstes der Himmel aufging, Matthäus 3, und eine Stimme kam, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich mich wohlgefallen gefunden habe. Und dann gegen Ende seines Dienstes, als er auf dem Berg der Verklärung war, wieder diese Stimme vom Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn. Und er hat das so vollkommen ausgeführt und darum konnte er für uns ans Kreuz gehen. Darum konnte er Jesaja 53 erfüllen, weil er vollkommen war, konnte er für Sünder stellvertretend leiden. Und jetzt sehen wir den Zusammenhang, diese Frau realisiert. Ich muss dort berühren. Das, was der Ausdruck ist, seine Vollkommenheit, dass er der ist, der uns retten kann. Und sie wird geheilt. Und der Herr sagt in Vers 22, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und jetzt müssen wir eben noch Folgendes vor Augen führen. In diese Geschichte eingewoben ist die Geschichte mit dem Mädchen, das stirbt. Nicht wahr? Die Periode macht unrein. Diese Frau litt unter dem Problem der Unreinheit. Aber das Mädchen, das starb, wurde total unrein. Denn 4. Mose 19, das wäre jetzt das andere große Kapitel, jetzt haben wir 3. Mose 15 ein bisschen studiert, 4. Mose 19 zeigt die Verunreinigung durch den Tod. Wer einen Toten berührt, ist 7 Tage unrein. Nicht nur einen Tag. 7 Tage unrein. Und muss mit der Asche der roten jungen Kuh in einem genau vorgeschriebenen Ritual, das sich eben über 7 Tage erstreckt, gereinigt werden und ein Ritualbad nehmen. Sehr kompliziert. Und man denkt, es ist alles so kompliziert, diese Verunreinigungsgebote in der Tora. Aber man muss sich überlegen, wie kann man komplizierte Dinge zusammenziehen und vereinfachen. Das ist das Ideal in der Physik, nicht wahr? Am liebsten hätte man eine Formel, die alles erklärt. Aber die sucht man immer noch. Und wie kann man dieses ganze Thema von Verunreinigung im Gesetz zusammenziehen? Es hängt ganz wesentlich zusammen mit dem Anfang des Lebens und dem Ende des Lebens. Der Tod verunreinigt. Aber wir haben gesehen, Ausflüsse aus den Geschlechtsorganen, der Quelle des Lebens, verunreinigen auch. Bei der Periode, beim Samenerguss, 3. Mose 15. Also irgendwie hat das zu tun mit dem Beginn des Lebens und dem Ende des Lebens. Ja. Das wollte Gott eben als Vorbereitung auf das Evangelium hin. Die Tatsache, dass eben, jetzt sagen wir, das Blut der Periode verunreinigt, muss man ganz klar sehen auf dem Hintergrund, was war, wenn man sich mit den Finger schnitt? Hat das verunreinigt? Nein. Also wirklich, es ging nur um das Blut aus der Quelle des Lebens, muss man sagen. das verunreinigt. Und das bedeutet Folgendes. Durch den Sündenfall ist der Mensch ein Sünder geworden. Und Adam hat dann einen Sohn gezeugt, sagt 1. Mose 5, in seinem Bild. Er war ursprünglich im Bild Gottes geschaffen worden, vollkommen. Dann wurde er ein Sünder und zeugt einen Sohn in seinem Bild als Sünder. Und Römer 5, Vers 12 sagt, dass das Böse, die Sünde in die Welt kam durch den Sündenfall Adams und wurde so durch die ganze Menschheit hindurch von Generation zu Generation weitergegeben. Darum haben wir von Grund auf eine sündige Natur in uns, die die Bibel nennt, das Fleisch. Also nicht der Körper, ist nicht das Fleisch, sondern das Fleisch ist diese sündige Natur in unserem Körper, die wird auch genannt die Sünde. Und diese ganze Belehrung mit diesen Verunreinigungen aus der Quelle des Lebens sollte zeigen, wir sind von Grund auf verdorbene Menschen. Und deshalb sündigen wir, weil wir eine sündige Natur haben. Und was ist das Ende von dem Ganzen? Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und darum verunreinigt der Tod. Wenn man einen Toten berührt hat, war man unrein. Und das gehörte gewissermaßen zum Alltagsleben, dieser Umgang ständig mit diesem Thema Unreinheit. Um eben das vorzubereiten, der Mensch ist von Natur aus unrein, ein Sünder. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das sollte die Sehnsucht wecken. Wir brauchen einen Erlöser, der uns rein macht. Und der Jesus ist gekommen, um eben das Problem unserer Unreinheit zu lösen, unserer Sünde, und auch den Lohn der Sünde auf sich selbst zu nehmen, um uns davon vor dem Lohn der Sünde zu bewahren. Und das wird hier so ineinander gewoben. Die blutflüssige Frau und das Mädchen, das stirbt. Und sehen wir, in beiden Fällen kommen sie direkt in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Die blutflüssige Frau berührt die Quaste seines Kleides und er nimmt das Kind an der Hand. Vers 25. Er griff ihre Hand. Und was geschieht? Nicht er wird unrein, sondern das Mädchen wird lebendig. Und die Frau wird geheilt. Also wird gerade das eben so zusammengefügt und die Tatsache, dass da 12 Jahre und da 12 Jahre, ist der Hinweis, das ist Israels Problem. Und unter dem System des Gesetzes und des rabbinischen Judentums gibt es keine Lösung. In Lukas lesen wir sogar, und das ist interessant, er als Arzt schreibt das, diese Frau hat ihren ganzen Lebensunterhalt den Ärzten vermacht. Also nicht als Testament, ja, sondern sie hat bezahlt, bezahlt, bezahlt und es war alles für nichts. Niemand konnte ihr helfen. Natürlich, niemand kann das Problem unserer Schuld lösen. Auch der Psychologe nicht. Wir brauchen den Herrn Jesus, der das Problem der Schuld lösen kann. Und das wird hier so zusammengefasst. Und der Herr Jesus sagt, das Mädchen schläft. Sie verlachen ihn. Damit will er einfach sagen, für ihn ist es so einfach, einen Toten aufzuerwecken, wie für uns jemanden zu wecken. Für ihn ist das nur ein Schlafen. Für ihn ist es Realität, es ist wie ein Schlaf. Und natürlich ist noch ein Wortspiel, denn im Neuen Testament, im Griechischen, ist der Ausdruck entschlafen für sterben der gleiche Ausdruck wie schlafen. Man kann es nicht unterscheiden wie im Deutschen. Nicht wahr? Entschlafen ist klar, schlafen ist auch klar. Das ist der gleiche Ausdruck. Und der Herr Jesus sagt, sie schläft. Und für ihn ist eben der Tod nur wie ein Schlaf. Und in der Parallelstelle heißt es, dass der Herr Jesus rief. Und dann steht sie auf. Und das ist dieser gebietende Zuruf. Der Herr Jesus kann rufen und dann stehen die Toten auf. Ich war in Lukas 11 bei der Auferweckung von Lazarus, ist es genau so. Der Jesus ruft mit lauter Stimme, heißt es. Lazarus, komm heraus. Und er hat gesagt, Lazarus, am Ölberg gibt es viele, viele Gräber. Schon damals. der beliebte Ort, um begraben zu werden. Aber er sagt, Lazarus, die anderen blieben alle im Grab. Habe ich Lukas gesagt? Oh, danke. Johannes 11. Also der Herr Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Und dann kam nur einer raus. Der Herr hätte die Gewalt, alle mit einem Ruf herauszurufen. Aber er ruft und Lazarus kam heraus. Und auch da hat er eben so gewirkt und dieses Mädchen aus dem Tod herausgeholt. Er ist die Antwort eben auf das, was in dem alten System nicht beantwortet werden konnte. Und darum, nochmals, man macht nicht ein neues Tuch auf ein altes Kleid. Man kann nicht neuen Wein in alte Schläuche tun. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und jedes hatte seine Aufgabe. Das System der Tora war gegeben, um Israel vorzubereiten, ihr braucht einen Erlöser, der das Problem der Unreinheit ein für alle Mal löst. Und wohlverstanden, das war eine bildliche Unreinheit. Ich glaube, wenn man eine Periode hatte unter dem Gesetz, dann war man nicht damit irgendwie in der Gemeinschaft mit Gott getrennt, sondern die Gemeinschaft mit dem Herrn war genauso da. Aber es war eine bildliche Unreinheit, eben einfach um dieses Empfinden für die Verdorbenheit des Menschen von Natur aus einzupflanzen, als Vorbereitung auf das Evangelium. Aber Gottes Gedanken waren auch, damit das Eheleben eben zu unterstützen, eben dieses Gleichgewicht von Abstand und Nähe. Abstand und Nähe durch das ganze Jahr hindurch, das sollte eben unterstützt werden in Gottes Weisheit. Es ist 5 gewesen, wir müssen leider zum Schluss kommen. Wir fahren dann nächstes Mal weiter mit den 2 Blinden.